Wirtschaft aktuell, der Podcast.
Ja, zunächst mal ein herzliches Willkommen in die Runde an Elena und Ricarda Weber, die beiden Gründerinnen, um die es heute ja eigentlich geht. Und ein herzliches Willkommen geht auch an Esther Reckermann von der Volksbank im Münsterland, die heute so ein bisschen Gastgeberin ist, obschon die Volksbank im Münsterland ausnahmsweise heute nicht die Hauptrolle spielt, sondern das ist das Unternehmen Loppi. Dazu erfahren wir gleich noch etwas mehr. Und ehe wir ins Detail gehen, würde ich vorschlagen, wir machen eine ganz kurze Vorstellungsrunde und natürlich geht die Ehre des ersten Wortes an die beiden Gründerinnen. Stellt euch doch mal bitte vor.
Ja, mein Name ist Ricarda Weber. Ich bin 33 Jahre alt, Mama von zwei kleinen Jungs und ja, bin eine der beiden Gründerinnen von Loppi. Ausbildungstechnisch habe ich einen Master im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement. Also man sieht, das Thema Nachhaltigkeit liegt mir auf allen Ebenen am Herzen.
Mein Name ist Elena Weber, ich bin Ricardas Schwester und Co-Founderin von Loppi. Ich bin 35 Jahre alt, habe eine Tochter und bald werde ich auch noch einen kleinen Sohn haben. Ich bin studierte Medienwissenschaftlerin und Theaterwissenschaftlerin, aber ja, habe mich mit Loppi ein bisschen von der Universität wegbewegt in mehr praktische Arbeitswelten.
Ja, ich bin Esther Reckermann, bin Geschäftsmodellentwicklerin mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit bei der Volksbank im Münsterland, bin 29 Jahre alt, komme aus Ostbevern und habe vom Hintergrund BWL studiert und hier in der Bank mit einem Traineeship gestartet und habe dann meine berufliche Heimat in der Nachhaltigkeit gefunden.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Schön, dass das geklappt hat. Heute geht's ja um Loppi tatsächlich. Die Volksbank spielt aber auch eine Rolle. Dazu kommen wir gleich. Aber wie gesagt, zum Start erstmal, was ist denn eigentlich Loppi? Wenn man den Namen jetzt erstmal hört, ohne zu wissen, was dahinter steckt, erschließt sich das Geschäftsmodell nicht aufs erste Hören. Das müssen Sie bitte einmal erklären.
Genau, Loppi ist ein ganzjähriger Indoor-Kinder-Second-Hand-Laden, in dem Familien ein Regal mieten können, um Kinder Second-Hand-Sachen zu verkaufen, vom Body bis zum Kinderwagen. Natürlich können die Leute dann bei uns auf ganzjährig shoppen, ganz wetterunabhängig und immer lokal vor Ort im Ladengeschäft.
Wo kommt denn Loppi her? Was ist das für ein Name? Was steckt dahinter?
Der Name leitet sich aus dem, ich sag mal, Skandinavischen ab. Das Geschäftsmodell an sich kommt nämlich auch aus Skandinavien und das heißt so viel wie Floh, wie bei Flohmarkt. Und wir haben das so ein bisschen aufs Deutsche adaptiert. Mit dem I am Ende klingt das so ganz süß und auch schon die kleinen zweijährigen Mäuse, die bei uns mit im Laden sind, sagen Loppi und es hat sich so richtig etabliert, was wir ganz schön finden.
Jetzt fragen wir mal zum Anfang, Loppi, seit wann gibt es das Unternehmen?
Gegründet haben wir vor etwa 2 Jahren. Unser erstes Ladengeschäft haben wir im Februar 2025 eröffnet. Unseren zweiten Laden hier in Münster haben wir jetzt im Februar 2026 eröffnet. Und die Idee zu Loppi ist vor knapp 3 Jahren entstanden.
Es gibt also einen Hauptsitz, den wir bisher verschwiegen haben, der ist in
Rheine.
In Rheine, also Kreis Steinfurt, alles im Münsterland. Kommen Sie denn beide hierher oder woher diese Beziehung zum Münsterland?
Ja, wir sind gebürtige Kölnerinnen.
Das ist nicht Münsterland.
Dann hat es meine Schwester nach Dänemark zum Studium verschlagen. Daher auch die Verbindung zu dem skandinavischen Konzept und dann ins Münsterland zum für den Master. Und ja, so sind wir aufs Münsterland gekommen und sind hier auch sehr, sehr glücklich, wie herzlich und offen wir hier empfangen wurden. Für unser Unternehmen ist das eine ganz, ganz tolle Heimat geworden.
Das wird das Münsterland gerne hören. Jetzt muss ich natürlich mal fragen, dieses Geschäftsmodell, einen Indoor-Kinderflohmarkt auszurichten, scheint mir auf den ersten Blick nicht völlig neu. Frau Reckermann, ich gucke Sie mal an. Ist das wirklich neu? Gibt's das noch nicht?
Unser Vorstand sagte bei der letzten Veranstaltung irgendwie so schön, das ist die Antwort des Münsterlandes auf Kleinanzeigen. Das fand ich irgendwie eine ganz coole Beschreibung. Mir sagt das so im Prinzip noch nichts, dass wir das jetzt hier vor Ort wirklich schon so mit diesem Konzept haben. Ich miete ein Regal als Familie und kann dort meine Sachen verkaufen. Wir haben klassische Second-Hand-Laden hier, klar, aber dieses ja spezielle Konzept hier ist mir auf jeden Fall noch nicht bekannt.
Also ich darf mal sagen, also ich bin ja selber Vater von zwei Kindern und ich bin auch noch nicht drüber gestolpert. Ich habe mich natürlich, wie alle anderen, durch endlose Kita-Flohmärkte, die von Eltern organisiert wurden, durchgequält in Turnhallen und unter offenem Himmel. Aber so ein ganzjahres Indoor-Flohmarkt ist mir tatsächlich auch noch nicht begegnet.
Ja, um den Unterschied zu einem klassischen Second-Hand-Laden zu verdeutlichen, bei uns kann man wirklich alles verkaufen und natürlich auch kaufen. Wir haben gerne mal 50.000 Produkte im Laden. Wie gesagt, von Kleidung über Ausstattung, Babybetten, Fahrräder, Kinderwagen, alles vor Ort. Unsere Ladenfläche, unsere Verkaufsfläche in Münster ist ungefähr 700 Quadratmeter groß. Also groß ist es nicht der kleine Second-Hand-Laden um die Ecke, sondern wirklich ein großformatig angelegtes Konzept, um eben auch eine gute Auswahl bieten zu können, so wie in einem Babyfachmarkt, aber eben Second-Hand, also nachhaltiger und günstiger.
700 Quadratmeter ist tatsächlich, würde ich sagen, nicht ganz der kleine Flohmarkt um die Ecke. Und es gibt noch weitere Unterschiede, aber dazu kommen wir nachher. Ich möchte gerne noch mal ein bisschen was erfahren zu dem Thema Gründung. Also ich habe verstanden, dieser Gedanke, der ist so in Skandinavien aufgeschnappt worden, dann ins Münsterland verpflanzt worden. Seit 2 Jahren existiert das Unternehmen. Wann gab es so einen Moment, wo Sie gesagt haben, ach, das können wir auch selber machen?
Ja. Also tatsächlich waren, als die Idee zu Loppi entstanden ist, unsere Kinder ganz klein. Mein Sohn war gerade wenige Wochen alt, die Tochter meiner Schwester ein paar Monate. Und ich war dann dementsprechend gerade im Mutterschutz und hatte schon seit längerer Zeit so das Bedürfnis, mal wieder irgendwie was anderes zu machen, nach der Elternzeit was anderes. Ich glaube, das geht auch gerade vielen Müttern so. Und dann bin ich wieder darüber gestolpert, über dieses Konzept und wie das so ist mit kleinen Kindern. Ich stehe jeden Tag vor dem Problem, oh, jetzt brauche ich wieder eine neue Hose und hier, ach, einen Sonnenhut brauche ich auch noch. Und komme dann nicht so schnell ran, weil der nächste Kita-Flohmarkt ist erst wieder in einem Monat. Und online zu shoppen habe ich jetzt irgendwie auch keine Lust drauf, wieder zur Post zu rennen. Und dann habe ich mehr im Spaß als im Ernst meiner Schwester einen Post weitergeleitet von Instagram und meinte so, boah, genau sowas fehlt uns eigentlich hier. Und dann ist die Idee entstanden, ja, wenn uns das fehlt, warum machen wir das nicht einfach jetzt selber?
Das ist ja eigentlich ein ganz florierender Markt. Also klar, neue Kinderklamotten werden immer gekauft, das liegt ja auf der Hand. Aber in dem Moment, wo ein Kind aus einem Kleidungsstück rauswächst, steht das sozusagen auf einem Zweitmarkt zur Verfügung und geht dann durch 2, 3, 4 Elterngenerationen teilweise, durch die eigene Familie oder wieder an andere Eltern. Ist das so ein Kreislauf, der tatsächlich durch Loppi auch so ein bisschen befördert wird?
Ja, genau. Also gerade bei Kindersachen lohnt es sich einfach total. Die Sachen werden so wenig getragen. Ich glaube, im ersten Lebensjahr durchleben diese kleinen Kinder 5 Kleidergrößen. Das heißt, man muss nicht einfach nur unglaublich viel anschaffen, man muss die Sachen auch wieder loswerden. Ja, die Sachen sind noch gut in Schuss, da ist ja nichts dran. Warum sollte man es nicht weiterverwenden?
Ja, ich glaube, diese Frage stellt sich ja eigentlich gar nicht. Also wer Elternteil ist, der weiß, wie das läuft mit den Klamotten. Ich habe selbst kistenweise Kinderklamotten durch unsere Hände wandern sehen und durch andere Familien. Gab es denn so von den ersten Überlegungen, Mensch, das können wir auch, bis zur tatsächlichen Gründung so Hürden, denen Sie sich gestellt haben, die Sie überklettern mussten?
Ja, klar. Also der Schritt in die Selbstständigkeit ist jetzt nicht was uns so von familiärer Seite mit in die Wiege gelegt wurde. Wir kommen nicht aus einer Unternehmerfamilie. Dadurch mussten wir uns einfach erstmal in die Thematik natürlich einarbeiten. Es ist natürlich auch immer ein Risiko. Man fragt sich, können wir das stemmen? Können wir das finanziell stemmen? Können wir das mit unserer Zeit stemmen? Wie gesagt, wir haben Kinder und Familien, die wir auch sehr gerne mögen und auch gerne Zeit mit denen verbringen möchten. ja, und dann haben wir uns da einfach so Schritt für Schritt rangetastet, habe überlegt, was gibt es für Optionen, wie können wir uns finanziell ein bisschen absichern, haben uns dann für ein Gründungsstipendium NRW beworben. Uns war das auch wichtig, Leute in Mentorenrollen zu finden. Über das Gründungsstipendium haben wir dann mit den Wirtschaftssenioren Osnabrück zusammengearbeitet, die mit uns Businesspläne angeguckt haben. Wir haben dann mit der West in Steinfurt eng kooperiert, die uns dann auch tatsächlich an die Volksbank weitergeleitet haben für eine erste Finanzspritze und haben dann dort halt einen Starterkredit aufgenommen, um die anfänglichen Investitionen so ein bisschen abfedern zu können.
Hat da im Prozess mal irgendjemand gesagt, oh, weiß ich jetzt nicht, Indoor-Kinderflohmarkt, das Konzept finde ich schräg?
Ja, definitiv. Da gab es viele Stimmen. Manche haben es nicht offen gesagt, da hat man es einfach am Blick gesehen. So, das ist schon eine verrückte Idee. Warum macht ihr das überhaupt? Und bereut ihr das nicht nachher? Aber wir sind zum Glück dran geblieben. Ich verstehe es auch, weil es ist irgendwo ja ein innovatives Konzept. Das gibt es so noch nicht. Und dann ist man erstmal skeptisch. Und genau umso schöner ist es eigentlich zu zeigen, so ja, es funktioniert. Und die Nachfrage ist da und die Leute merken auch, was das für ein Vorteil ist gegenüber den bestehenden Secondhand-Möglichkeiten. Und es macht das Leben vielen Familien ein Stückchen einfacher.
Ich glaube, gleichzeitig wird man auch tatsächlich dann häufig so ein bisschen belächelt, gerade als Mütter, die aus der Elternzeit heraus gründen, ob das dann nicht so ein bisschen so ein Mutti-Projekt ist. Seid ihr euch sicher mit kleinen Kindern? Schafft ihr das in der Selbstständigkeit? Ja, ich vermute, dass das nicht unbedingt Fragen sind, die Männern so regelmäßig gestellt werden. Aber genau, auch da freue ich mich dann zeigen zu können, dass es eben klappt und dass wir dran geblieben sind.
Ich habe nicht gemeckert. Ich will das nur einmal der Form halber hier klarstellen. Ich finde das ein total plausibles Geschäftsmodell und wäre großer Fan davon, hätte ich noch zwei kleine Kinder in dem Alter. Meine sind aber da rausgewachsen, befürchte ich. Sie haben aber zu keinem Zeitpunkt gesagt, okay, das Feedback ist durchwachsen, vielleicht sollen wir es doch lieber lassen. Gab es mal so Momente des Zweifelns in der ganzen Gründungsphase?
Die gab es auf jeden Fall und ich glaube, das ist so unser größter Vorteil gewesen, dass wir eben nicht als Einzelkämpferinnen gegründet haben, sondern eben im Team. Vielleicht auch der große Vorteil, dass wir Schwestern sind. Wir haben wirklich immer auf dem gesamten Weg und auch immer noch teilen wir alles miteinander, auch alle Zweifel und dann war es zum Glück bisher immer so, wenn die eine Zweifel hatte, war die andere gerade in der Stimmung, doch komm, das ist gut und hat dann die andere wieder überzeugt. So haben wir uns gegenseitig aufgefangen. Alleine, haben wir schon häufiger gesagt, hätten wir wahrscheinlich schon längst zwischendurch mal das Handtuch geworfen.
Also sich nicht alleine auf den Weg zu machen, kann tatsächlich eine Hilfe sein.
Absolut.
Jetzt ist das ja so, nachdem das Unternehmen existiert, hat sich ja schon was getan. Wir sprechen gleich noch wieder, wie es gewachsen ist. Aber ich will mal die Esther Reckermann einbeziehen. Denn Loppi wurde bereits ausgezeichnet und zwar mit dem Münsterland Business Award 2026. Und hinter dem steckt ja, wie man hört, die Volksbank im Münsterland. Frau Reckermann, erzählen Sie doch mal ein bisschen, was das für ein Wettbewerb ist.
Genau, wir haben in 2025 uns überlegt, wir haben das Thema Nachhaltigkeit auf dem Schirm als Bank an sich. Wir müssen es auch zum Teil gesetzlich getrieben auf dem Schirm haben. Aber viel mehr als gesetzlich getrieben macht es eigentlich Spaß zu zeigen, was es schon für gute Unternehmensentwicklungen, Transformationen oder auch Ideen und Innovationen in unserer Region gibt. Und da haben wir gesagt, das macht uns viel mehr Spaß, als jetzt immer negativ mit dem Thema zu behaften oder das Thema negativ zu behaften. Wir wollen eigentlich mal zeigen, was wir hier in der Region schon können zum Thema Nachhaltigkeit und Transformation und haben uns dann eben diesen Münsterland Business Award, unser Preis für ihr nachhaltiges Wirtschaften, haben wir den genannt, ausgedacht und wollten damit eben in der Region das Engagement zum Thema Nachhaltigkeit, Transformation, Zukunftsfähigkeit, Krisenresilienz, also steckt ganz, ganz viel dahinter, zeigen und haben dazu eine Jury zusammengestellt aus ganz verschiedenen Akteuren von Wirtschaft, Politik, Bank, aber auch Presse. Und haben dann nach einer, ich glaube, insgesamt zweimonatigen Bewerbungsphase, die Ende 25 bis Anfang 26 ging, auch über 20 Bewerbungen bekommen. Also das hat sich schon direkt im ersten Jahr auf jeden Fall in der Region breit gemacht, was uns sehr gefreut hat. und haben dann eben am Ende diesen Preis auch im Rahmen der Data Unplugged auf der Messe im Rahmen unseres Münsterland Business Summits übergeben und haben dort vor Ort eben auch nochmal mit dem Publikum zusammen live gevotet und ja, dann Loppi auf den ersten Platz quasi gebracht.
Was hat dann die Bank oder die Jury, um genauer zu sein, eigentlich so überzeugt an dem Konzept von Loppi?
Also es war ja zum ersten, also wir haben eine Juryauswahl gemacht von den über 20 Bewerbungen auf die Top 3. Da war's, haben wir verschiedene Faktoren hinzugefügt. Also bringt es was für die Region? Wie zukunftsfähig ist das Konzept? Wie innovativ ist das Konzept? Das waren verschiedene Kriterien, die wir auf Skalen bewertet haben in der Jury. Und da war das halt eben schon sehr weit oben, ne? Also wir haben etwas in der Region für die Region. Wir haben ein zukunftsfähiges Projekt, wo wir auch sehen, durch die Expansion von Rheine nach Münster, da ist ein Markt, da ist was, wo es noch ja Potenzial auch gibt. Und innovativ, da haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, das gibt so noch nicht als als Modell von in Abgrenzung zu klassischen Secondhand-Läden. Und ich glaube, auf der Preisverleihung, wo dann ja noch mal 2 Minuten jeder Kandidat Zeit hatte zu pitchen, habt ihr auch einfach noch mal überzeugt durch eure Persönlichkeiten, durch die Sympathie. Das hat auch noch mal, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass danach ja auch der erste Platz stand.
Wenn man das mal so ein bisschen sich anschaut, die Volksbank in Münsterland hat ja viel mit solchen Geschäftsmodellen zu tun, also nicht mit diesen konkret, aber mit Geschäftsmodellen im Allgemeinen. Wie ordnet sich das Modell von Loppi so ein bisschen in das ein, was so täglich über die Schreibtische der Volksbank geht?
Ich glaube, es ist schon nicht da unser alltägliches Geschäftsmodell, was wir hier so haben. Wir haben natürlich in der Region auch viel Landwirtschaft und verarbeitendes Gewerbe, veredelndes Gewerbe, also auch diese Industrieaspekte viel. Wir haben aber auch eben diese klassischen kleinen und mittelständischen Unternehmen und auch viele Gründer. Dadurch, ne, ihr hattet es eben schon kurz erwähnt, arbeiten viel mit den Wirtschaftsförderungen zusammen. Dadurch haben wir immer wieder Kontakt zu Gründern und innovativen Geschäftsmodellen, die dann bei uns auf den Tischen landen. Und wo es aber, glaube ich, auch für die Berater immer wieder spannend ist, sowas mal mitzubegleiten. Und ja, wenn man mit der Gabi, eurer Beraterin, von Anfang an spricht, sagt sie ja auch immer, ja, mich hat erstmal die Persönlichkeit überzeugt. Sind das Gründer, wo ich denen zutraue, die schaffen das, auch wenn es Hürden gibt, auch wenn es, ne, mal Hindernisse gibt, den einen oder anderen gibt, der sagt, das ist Quatsch. Schaffen sie es von der Persönlichkeit, da dran zu bleiben und sind es wirklich Gründerinnen? Und dann steht natürlich auch die Wirtschaftlichkeit da, die muss passen, aber auch die Persönlichkeit ist nicht zu unterschätzen, wenn man in die Gründungsfinanzierung reingeht.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass viele Gründungen einfach daran scheitern, dass zwar einer ist mit einer Idee, aber diese Idee kriegt keine Fahrt, weil der oder die Gründerin nicht zu dem Geschäftsmodell passt oder weil es nicht authentisch ist. Hat man Ihnen in dieser Gründungsphase mal irgendwann gesagt, das passt total? Also haben Sie das Feedback bekommen?
Also Authentizität war, glaube ich, nicht unser Problem als Mütter kleiner Kinder. Aber dann eher die andere Seite, also dass es uns zu gut zu uns passt, dass wir zu nah dran sind. Ja, also ich bin davon überzeugt, dass die Nähe zu unserer Zielgruppe total wertvoll ist für uns. Deswegen konnten wir, glaube ich, bisher diese Zweifel gut ausräumen.
Ja, wir leben einfach die Lösung dieses Problems. Also wir sind selber, weil wir solche Secondhand-Fans sind, auch von diesem Problem so betroffen, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Lösung für das Problem. Deshalb sind wir halt auch total motiviert, das zu lösen. Das macht es uns halt total einfach. Insofern, das war jetzt nicht so die Herausforderung für uns.
Dann sprechen wir gleich mal über die Herausforderungen, die sich da, tatsächlich ergeben haben. Jetzt aber mal ein bisschen konkret zum Thema Loppi. Also, gegründet wurde das Unternehmen in Rheine. Dort existiert sozusagen auch der erste Indoor-Flohmarkt. Wo findet man den?
Ja, den findet man im Ems-Forum. Das ist ein kleines Einkaufszentrum, wenn man in Rheine durch die Einkaufsstraße geht und die Ems überquert. Im ersten Obergeschoss tatsächlich. Unsere Laufkundschaft ist dementsprechend gar nicht so groß. Die Leute kommen zu uns, weil sie wissen, dass es uns gibt. Und da haben wir eine ganz schöne Ladenfläche von ungefähr, ich glaube, 400 Quadratmetern, über 100 Mietregale, die man da mieten kann und so eine ganz schöne Einkaufsatmosphäre.
Das ist jetzt genau der Teil. Ich hatte vorhin über Unterschiede gesprochen zu einem klassischen Flohmarkt oder dem, was man sonst so kennt, einem Second-Hand-Laden. Das heißt, in diesem Fall kann jeder Produkte verkaufen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende an der Stelle. Aber muss nicht den ganzen Tag selber im Laden stehen. Wie genau funktioniert das?
Ja, dann die Frage wird mir tagtäglich gestellt, deshalb antworte ich da einfach mal so drauf, wie ich sonst auch immer darauf antworte. Das Konzept beginnt im Grunde so, dass man sich über unsere Website ein Kundenkonto anlegt und einmal alle seine Artikel erfasst. Das geht schneller, als man denkt, wenn man überlegt, oh Gott, man hat ja da jede Menge Kisten. Wenn man einmal im Flow ist, dann ist das ganz schnell gemacht. Man legt die Preise selber fest und wir können dann Barcode-Etiketten drucken. Wir haben ja, wie gesagt, über 100 beziehungsweise in Münster über 200 verschiedene Regale. Das heißt, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass wir das auch die Artikel den richtigen VerkäuferInnen zuordnen. Und wir stehen an der Kasse wie in jedem, ich sag mal, H&M oder Supermarkt und scannen einfach die Barcodes ab. Und in dem Moment, wo die Artikel verkauft sind, können die VerkäuferInnen, die RegalmieterInnen direkt in ihren Kundenkonten sehen, dass ihre Artikel verkauft wurden. Wir haben deshalb auch einige RegalmieterInnen, die uns berichten, dass sie halb süchtig vor diesen Handys immer hängen, wenn wir geöffnet haben und checken, oh, gerade wurde wieder was verkauft. Genau. Und zum Mietbeginn kommen dann die RegalmieterInnen zu uns in den Laden und bestücken ihr Regal. Das ist anders als beim Flohmarkt mit relativ wenig Aufwand verbunden. Man muss sich keinen Tapeziertisch oder Kleiderstangen organisieren, keine Kleiderbügel. Das haben wir alles vor Ort. Das Regal steht parat. Wir haben Kleiderbügel und alles, was man sonst noch so braucht. Ja, und sobald die Sachen auf dem Regal hängen, können die RegalmieterInnen wieder nach Hause gehen oder in den Urlaub fahren, was auch immer. Ja, und dann zum Ende der Mietzeit wieder die verbleibenden Sachen abholen oder spenden. Und dann überweisen wir das verdiente Geld.
Wie lange sind die Mietdauern in der Regel? Oder wie lange kann ich einen Regalmeter dort mieten?
Die regulären Mietdauern sind zwischen 7 und 28 Tage, also 7, 14, 21 oder 28 Tage. Wir zählen da auch nur die Öffnungstage, das heißt sonntags zahlt man auch nicht. Und genau, dazu bieten wir noch Langzeitmieten an. Es gibt sehr, sehr viele Eltern, die zu uns kommen und sagen, oh, ich habe den ganzen Keller voller Sachen, für wie lange soll ich denn jetzt ein Regal mieten? Und da machen wir dann besondere Angebote für Langzeitmieten. Die meisten starten so mit 14 Tagen, aber sehr, sehr viele verlängern dann auch direkt.
Was sind denn so die Erfahrungswerte, wenn ich jetzt irgendwie Kinderklamotten hinlege und mir leuchtet schon ein, dass wahrscheinlich das jeweilige Produkt ganz entscheidend ist darüber, wie schnell es sich verkauft. Es gibt ein paar Dinge, die länger liegen als andere. Aber was sind denn so die Renner, wo Sie sagen, so, wenn Sie jetzt hier für 7 Tage mieten, dann geht's direkt raus?
Tonis.
Ist das immer noch ein Ding?
Tonis ist ein absoluter Verkaufsschlager, wenn die Preise stimmen. Das würde ich sagen. Buggies gehen auch sehr, sehr gut.
Bobbycars, Lauflernwagen, so ein paar nischigere Sachen, Engelbert Strauß-Klamotten, sehr, sehr, sehr beliebt.
Für kleine Handwerker.
Für kleine Handwerker.
Okay, ich bin ein bisschen überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir reden über Strampler und T-Shirts und solche Geschichten.
Das ist natürlich auch so Massenware, ne? Also okay. Ich sehe es jetzt auch gerade, gestern war ich in Münster im Laden und habe, ich weiß nicht, wie viele kurze Hosen verkauft. Gekauft habe ich auch ein paar, wie immer, verkauft. Also natürlich die Leute, man wird jedes Jahr wieder vom Sommer überrascht, man wird vom Regen und vom Winter überrascht. Das heißt, die Leute kaufen einfach das, was sie gerade brauchen. Das heißt, das geht natürlich auch gut. Saisonal wird dann gekauft, klaro.
Okay. Was mich gerade noch interessiert hatte, also alle Produkte, die dort in die Regale wandern, werden mit einem Barcode beschriftet, damit sie zugeordnet werden können. Das heißt, das System, das dahinter steckt, ist das ein bestehendes System, das für solche Zwecke schon verwendet worden, ein ganz normales Warenwirtschaftssystem?
Genau, da können wir wieder nach Skandinavien schauen. Wir haben eine finnische Software da, die wir nutzen. Das Konzept an sich kommt auch ursprünglich aus Finnland. Die haben das jetzt nicht speziell für Kindersachen, sondern ja, ganz viele Floh-Supermärkte nennen die sich, wo allerlei verkauft werden kann. Also von Möbeln über Kleidung bis zu allem anderen auch.
Und wenn ich dort meine Produkte anbiete, was kostet mich das?
Also wir haben eine Regalmiete, die wir erheben. Da liegt man so bei 3,50 Euro bis 4 Euro am Tag. Und dann ziehen wir am Ende von allen Verkaufsartikeln nochmal eine Verkaufsprovision von 17% bzw. 18% ab.
Und das ist auch das Geschäftsmodell?
Genau.
Aber rechnet sich ja dann trotzdem, also wenn ich so eine Pauschale für die Mietdauer abziehen muss und dann eine Verkaufsprovision, die Alternative ist ja dann oft, ich verschenke es oder schmeiß es weg, was ich nicht hoffe. Aber so haben eben alle noch was davon.
Genau, also für die allermeisten RegalmieterInnen lohnt sich das. Wir haben sehr viele, die schon viele Male bei uns waren, also die immer wieder ein Regal mieten, was sie sicherlich nicht tun würden, wenn es sich für sie nicht lohnen würde, sowohl vom finanziellen als auch vom Aufwandsaspekt her.
Wie viele Menschen nutzen denn das Angebot? Gibt es da Zahlen zu?
Also wir haben in beiden Läden jeweils weit über 1.000, ich glaube in Rheine über 2.000 KundInnen. RegalmieterInnen, genau. Wie viele Leute bei uns shoppen kommen, das lässt sich schwer messen oder das erheben wir nicht.
Aber wir verkaufen so im Durchschnitt, ich sag mal so um die 1.000 Artikel am Tag.
Okay.
Ja.
Wir haben in Münster in der ersten Verkaufswoche, also an 5 Verkaufstagen, knapp 8.000 Produkte verkauft. Für uns ist das auch wichtig, sowas im Blick zu halten, weil wir auch wissen, was haben wir tatsächlich für einen Impact, wenn es um Nachhaltigkeit geht, weil das natürlich ein Riesenmotivator für uns ist. Wenn man so rechnet, man nimmt als Durchschnittswert für Kleidungsstücke ungefähr 25 Kilogramm CO2 durch Produktion, Transport und Entsorgung. Wir haben Kindersachen, deswegen ganz konservativ kann man den Wert mal halbieren, weil die Sachen kleiner sind, dadurch leichter zu transportieren etc. Dann sind wir trotzdem in der ersten Verkaufswoche bei 1.000 Tonnen CO2. Das sind rund als Sinnbild 625 Hin- und Rückflüge von Düsseldorf nach Mallorca.
Das ist aber sehr explizit gerechnet. Und ich verstehe das auch als Marketing-Trick, um uns allen zu sagen, dass wir Lobby besuchen sollten. Aber tatsächlich ist ja also in diesem Fall wirklich ein Vorteil für alle Beteiligten. Also Ware bleibt im Kreislauf im Grunde, geht nicht verloren. Man kann Wege sich sparen oder irgendwo neue Produktionen verringern, was auch immer, und tut dabei noch was Gutes, unter anderem das Unternehmen Lobby zu unterstützen.
Ja, wir versuchen da Nachhaltigkeit auch wirklich ganz weit zu fassen. Also einmal der ökologische Aspekt, aber auch der wirtschaftliche Aspekt. Für viele Familien ist es einfach nicht möglich, alles neu zu kaufen. Es ist unglaublich teuer, Kindern alles neu zu kaufen durch die ersten Lebensjahre hinweg. Deswegen sehen wir auch genau diesen wirtschaftlichen Nachhaltigkeitsaspekt als sehr wichtig. Und wir wollen aber auch, dass es für Familien tatsächlich handelbar ist, dass es einfach ist, bei uns zu kaufen und zu verkaufen. Wir haben uns da verschiedene Strategien überlegt, beispielsweise, damit man sich im Laden besser orientieren kann. Man kann sich vorstellen, bei 200 Regalen, oh Gott, wo gehe ich da jetzt als erstes hin? Wir haben ein Größenperlensystem, farbige Perlen, die auf den Bügeln hängen, die dann jeweils ein Code sind für die verschiedenen Größen. Ich sage jetzt mal, lila ist Größe 50, 56. Und dann weiß man direkt, ah, hier sehe ich lila Perlen. Das ist ein Stand, an dem ich fündig werden kann.
Okay, ich habe mich nämlich auch tatsächlich zwischendurch schon gefragt. 700 Quadratmeter, 400 Quadratmeter Fläche, da kommt ja einiges an Regalmetern zusammen. Ich muss schon ein bisschen Zeit mitbringen, auch wenn es so eine grundsätzliche Orientierung dann gibt, oder?
Ja, ein bisschen Zeit ist schon sinnvoll. Also wenn man ganz konkret nach einzelnen Sachen sucht, dann kann man das auch mal schneller machen. Es gibt auch durchaus Optionen, in unserer App sich einen groben Überblick darüber zu verschaffen, was es gibt im Laden. Gleichzeitig verbringen die Leute aber auch ganz gerne Zeit bei uns, weil bei uns ist es gar kein Problem, wenn man Kinder dabei hat, die vielleicht auch mal was lauter sind, die vielleicht auch mal ein bisschen durch die Gegend rennen. Wir haben eine Spielecke für Kinder, die in dem Alter sind, dass sie sich da vielleicht schon selbst beschäftigen können. Und auch sonst, da wird niemand komisch angeguckt, wenn ein Kind mal einen Ton von sich gibt.
Das war tatsächlich etwas, das war mir nicht bewusst, dass man im Grunde schon online einen Überblick bekommt über die Produkte, die man da bekommen kann. Wie detailliert ist dieser Überblick?
Detailliert ist er auf eine gewisse Weise schon, denn theoretisch kann man jedes Produkt finden, für das ein Etikett erfasst wurde. Das heißt aber nicht, dass es zu 100% zuverlässig ist, weil eben die etikettierten Produkte nicht unbedingt im Laden sind. Die Eltern bestücken ein Regal und sobald sie was verkauft haben, können die nachlegen, jederzeit kostenlos. Das heißt, es werden mehr Etiketten erstellt, als dann erstmal in den Regalen hängen. Aber für einen groben Überblick oder wenn man gucken will, an welchem Stand sind welche Größen etc., dafür reicht es.
Aber ansonsten ist ja auch die Idee sowieso, dass man eben in den Laden geht und dort vor Ort schaut. Das ist ja kein Online-Shop, sondern tatsächlich ein Laden, wo man hinlaufen muss. Deswegen Menschen, die bewusst in den ersten Stock des Ems-Forums klettern, die wissen das. Jetzt hatten Sie ganz beiläufig vorhin mal gesagt, ja, wir stehen dann ganz normal an der Kasse und scannen die Etiketten ein. Wie groß ist denn das Team? Machen Sie das alles alleine?
Wir sind im Regelfall zu zweit im Laden. Davon steht eine Person eigentlich immer an der Kasse und die andere ist gut beschäftigt mit sehr vielen anderen Dingen. Tagtäglich füllen wir unsere Instagram-Accounts mit sehr, sehr vielen Produkten. Nein, und das können wir nicht zu zweit stemmen. Wir haben ein Team von ungefähr 15 Mitarbeiterinnen, die in diesen zwei Läden eben so das Tagesgeschäft wuppen.
Das Stichwort Social Media ist tatsächlich eines, das ich mir auch aufgeschrieben habe. Gerade wenn man wenig Laufkundschaft hat, unter Eltern spricht sich das herum, wenn man eine gute Quelle hat für Klamotten oder Spielzeug oder was immer benötigt wird. Wie wichtig ist Social Media heute? Wie wichtig ist die Präsenz in?
Immens wichtig für uns. Das ist unser primärer Marketingkanal Instagram. Sowohl, weil es einmal auch ein günstiger Marketingkanal ist und weil es einfach funktioniert. Also wir haben eine riesige lokale Reichweite. Wir haben in Münster über 7.000 FollowerInnen und in Rheine sogar knapp 9.000 FollowerInnen. Und wir teilen tagtäglich so um die 40 Stories, also Produkte, die wir zeigen. Wir reposten auch Stories von unseren RegalmieterInnen. Das heißt, die können quasi selber Werbung für ihre Produkte machen und vielleicht nochmal zeigen, was sie vielleicht für Highlights an ihren Regalen versteckt haben. Und so haben wir wahnsinnig viele Klicks und Aufrufe. Das heißt, man sitzt erstmal entspannt zu Hause und guckt, so was gibt's Neues und kommt dann vorbei zum Shoppen. Also das ist so ein bisschen das Prinzip, was auch ganz gut funktioniert.
Frau Reckermann, mal unter uns. Wenn ich ein neues Geschäftsmodell entwickle, ist Internet steht ganz weit oben, oder? Muss sein.
Ja, also irgendwie digital ist es, glaube ich, heutzutage fast Voraussetzung. Wobei ich das jetzt hier in dem Modell halt auch charmant finde, dass man das verbunden hat, ne? Regionaler, stationärer Handel, also kein Online-Shop mit dem Thema, okay, ich muss aber trotzdem den Online-Kanal nutzen, um Kunden auf meinen Kanal zu bringen, um in den stationären Handel wiederzukommen. Weil ich glaube auch, das ist nicht zu unterschätzen, wie gerne Leute trotzdem noch in Läden auch gehen. Ne? Also da gibt es, glaube ich, mittlerweile schon auch generationenübergreifend verschiedene Präferenzen. Und dann muss man eben auch schauen, erstmal, was ist denn meine Zielgruppe meines Geschäftsmodells? Jetzt in dem Fall vielleicht Eltern, Kinder haben oder Eltern mit Kindern haben vielleicht nicht so viel Zeit, können aber schon mal auf Instagram schnell gucken. Okay, ist da was? Ja, dann nehme ich mir gerne nochmal die Zeit und gehe in den Laden. Habe ich jetzt vielleicht eine jüngere Zielgruppe, dann muss ich mein Geschäftsmodell vielleicht entsprechend anpassen auf nur digital oder nur stationär für Ältere. Je nachdem, also es kommt ziemlich drauf an, wie ich meine Zielgruppe definiere in meinem Geschäftsmodell. Aber ganz vernachlässigen ist heutzutage sicherlich schwierig.
Ich vermute aber tatsächlich, dass eben diese Instagram-Auftritte, also Accounts, das ist schon relativ wichtig, um Zielgruppe zu erreichen.
Ja, Ricarda hat ja unsere Followerzahlen genannt. Man muss dazu sagen, das sind halt wirklich, ich sag mal, echte Follower, alle lokal aus der Region, die auch echte KundInnen bei uns sind. Wir haben da eine riesen Community von Secondhand-Fans geschaffen, sage ich mal. Also wir dadurch, dass RegalmieterInnen ihre Regale oder Produkte aus ihren Regalen posten und möchten, dass wir sie reposten, kriegen wir 20, 30 Verlinkungen pro Tag. Wir haben über 4 Millionen Aufrufe in 30 Tagen unserer Accounts. Das heißt, ja, da kommt eine, wir kriegen eine Riesenmasse an Views und zwar eben von Leuten, die wirklich an unserem Geschäft auch interessiert sind.
War das von Anfang an ein Thema, wo Sie gesagt haben, da müssen wir uns drauf verlassen? Also da legen wir auch einen Fokus drauf?
Gerade am Anfang war es sehr, sehr wichtig für uns, weil als wir jetzt den zweiten Standort in Münster eröffnet haben, da hatten wir schon so ein bisschen dieses Proof of Concept. Man konnte nach Rheine fahren und sich das mal anschauen. Als wir Rheine eröffnen wollten, hatten wir das noch nicht. Das heißt, wir haben halt natürlich versucht zu erklären, ja, was ist denn das? Aber die Leute konnten das noch gar nicht so richtig verstehen. Erst wenn man in den Laden kommt und das mal so ein bisschen für sich durchdrungen hat, hat man auch so die Idee davon. Das heißt, das war eigentlich das Allerwichtigste, dass wir es irgendwie schaffen, schon vor der Eröffnung die Leute davon zu überzeugen, ja, mietet euch mal ein Regal bei uns, weil das brauchten wir. Man kann ja schlecht am Eröffnungstag einen leeren Laden da haben. Und wir haben es geschafft, in Rheine über 100 Regale zur Eröffnung zu füllen. Also diese First Mover wurden dann auch belohnt, weil es war sehr viel los, es wurde sehr viel geshoppt. Die meisten hatten schon, ich sag mal, in den ersten Stunden ihre Regalmiete für die gesamte Mietdauer wieder drin, so ungefähr. Also das war das Allerwichtigste für uns schon vor der Ladeneröffnung. Wir haben, ich glaube, so 2, 3 Monate vor der Eröffnung unseren Instagram-Account gegründet oder ja gestartet und dann die Leute mitgenommen in den Ladenaufbau. Wir haben so lokale Momfluencerinnen und ja andere Leute, die in dieser, ich sag mal, Branche Kinder und Familie aktiv sind, mitgenommen und kleine Kooperationen gestartet und so eben schon ja vor der Eröffnung so eine gewisse Glaubhaftigkeit uns auch quasi damit erarbeiten können. Mhm.
Jetzt, ich bin ja ein bisschen neugierig. Sie haben vorhin gesprochen über Buggies und über andere relativ große Produkte. Was sind denn so besonders ungewöhnliche Dinge, die in den Regalen stehen oder davor? Schweigen.
Ungewöhnliche Dinge.
Also was auf jeden Fall passiert ist, dass wir immer wieder neue Produkte kennenlernen, die wir gar nicht kannten vorher. Zuletzt war es eine Trockenwerdehilfe, so eine Art Schlafsack mit irgendwie einer Plastikschicht, die man Kindern anziehen kann, wenn gerade die Windel abtrainiert wird, damit man nachts nicht das ganze Bett neu beziehen muss.
Dafür haben wir damals diese Klingelhöschen benutzt. Das hat immer super funktioniert.
Ja, man kann sich bei vielen Sachen fragen, braucht man das jetzt wirklich? Oder so Trends, die man irgendwie noch nicht mitbekommen hat. Mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass Schleichtiere, also so kleine Tiere, dass das ein totales Ding ist. Und das ist der Kassenschlager.
Doch, das ist schon ein Ding.
Okay, das kann war bei ich mir gar nicht Erfahrung angekommen. Sagen. Ja. Also da lernen wir, jeden Tag lernen wir wieder was Neues mit dazu.
Es gibt manche Produkte, die dann auf einmal auch andere Kundschaften in unseren Laden bringen. Beispielsweise Pokémon-Karten, die ja einerseits Kinderspielzeug sind, aber andererseits eben auch Sammlerstück sein können. Und dann stehen auch die Papas mal länger an unserer Vitrine und schauen sich um.
Okay, das verstehe ich. Also es ist tatsächlich relativ vielfältig, ne? Also es ist weit mehr als einfach nur ein paar Kinderklamotten, sondern im Grunde alles, was so bei Kindern anfällt, findet sich irgendwann bei Loppi.
Ja.
Gut, dann ist es ja, haben wir das ja geklärt. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie geht's denn weiter? Also ich frage mal vorher noch, wie sind denn jetzt so die Erfahrungen aus den ersten 1, 2 Jahren im Betrieb?
Also einerseits haben wir zum Glück eine ganz wunderbare, total nette Kundschaft, die sich so darüber freuen, dass wir dieses Geschäftsmodell hier hingebracht haben und sich bei uns dafür bedanken, dass wir diesen Laden eröffnet haben. Das ist halt eine total schöne Erfahrung, das dann einfach täglich zu hören und sich auszutauschen. Ja, das ist toll und andererseits dann aber auch das Interesse der Region als solches, also die wirtschaftlichen Akteure dort, ob das jetzt irgendwie die IHK ist oder einzelne Unternehmer, mit denen man ins Gespräch kommt, was für uns ja dann auch wirklich eine neue Welt war, haben wir total nette, wertvolle und konstruktive Austausche gehabt, die wir uns so gar nicht erhofft hatten.
Das greift so ein bisschen auf meine Schlussfragen zu, aber da, ich frage gleich nochmal nach. Ist das ein Geschäftsmodell, was jetzt tatsächlich tragfähig, also sich als tragfähig erwiesen hat, auch für die kommenden Jahre?
Ja, soweit man das vorhersehen kann, würde ich sagen, hat es sich als tragfähig erwiesen. Genau, wir haben jetzt in zwei Jahren oder beziehungsweise in einem Jahr eigentlich genau zwei Standorte eröffnet. Das hat auch total viel Spaß gemacht. Wir denken über weitere Expansion nach. Das NRW ist groß. Es gibt hier sehr, sehr viele Leute und das Konzept ist leicht skalierbar. Wir müssen dann halt nur überlegen, wie das Unternehmen da mitwachsen kann, in welcher Form, weil genau mehr als zwei teilen können wir uns nicht. Und dann muss man erstmal Strukturen schaffen, die das überhaupt möglich machen.
Ich habe mal gerade so ein bisschen rübergeguckt, als ich nach der Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells gefragt habe, was Frau Reckermann so guckt. Aber Sie schienen entspannt zu sein. Sagen Sie mal ein bisschen, verfolgt die Volksbank eigentlich, verfolgen Sie so Projekte, die Sie begleitet haben im Nachgang? Schauen Sie mal ein bisschen genauer hin.
Ja, also es ist natürlich total spannend, ne? Wenn wir eine Gründung begleitet haben, wie wächst das Unternehmen, wie entwickelt das Unternehmen sich, funktioniert das wirklich, was man sich von Anfang an gedacht hat, und da stehen wir dann auch, ne, zur Seite, um das Ganze zu skalieren im Zweifel, um da nicht nur die Starthilfe zu geben, sondern auch die Expansionshilfe im Zweifel. Und insbesondere, wenn wir da sehen, dass da irgendwie noch mit einem Transformations- und Nachhaltigkeitsgedanken das macht mir dann natürlich persönlich sehr viel Spaß. Aber auch, ich hatte zuletzt noch mal eine Studie gelesen, nur 18% der KMUs sind ESG-Vorreiter und da können noch mehr. Also das ist schon noch ein attraktives Feld auch zum Thema Mitarbeiterbindung oder, ne, also auch, weil wir es halt brauchen in der Region. Da ist es schon schön, die Unternehmen zu unterstützen. Und dafür haben wir eben jetzt auch unsere Transformations- und Nachhaltigkeitsberatung ins Leben gerufen mit zwei Expertinnen, die das Thema wirklich durchdrungen haben, nicht aus der Bankenwelt kommen, sondern aus dem Thema Transformation. Wie messe ich überhaupt Emissionen? Ne? Wir hatten das eben schon mal kurz, was so ein Impact sein kann für ein Unternehmen, aber auch geht es auch viel um das Thema Kosten, ne? Also wenn ich jetzt ein energieintensives Unternehmen habe, ist bei euch jetzt wahrscheinlich eher weniger der Fall, aber Dieselpreise steigen oder ähnliches, CO2-Abgaben steigen, jetzt erstmal den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, was ist denn überhaupt gerade mein Status quo als Unternehmen, wo stehe ich und was könnte vielleicht auch in der Zukunft auf mich zukommen und kann ich vielleicht auch Chancen nutzen, so wie die beiden es gemacht haben, aus diesem ganzen Thema mein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Es gibt so viele Trends zu diesem Thema, so viel, wie sich das verändern wird, und wir glauben, dass wir in fast jedem Geschäftsmodell nicht so sehr auf dieses Thema Risiken, ja, die müssen wir betrachten und anschauen, aber viel mehr Spaß machen die Chancen. Was kann ich aus meinem Geschäftsmodell daraus vielleicht noch machen? Wo kann ich es weiter treiben? Wo kann ich damit expandieren? Weil ich dieses Thema Transformation, Zukunft viel ernster nehme und mir anschaue, was kann mein Geschäftsmodell dazu vielleicht beitragen?
Ist ja eine super Überleitung, weil ich hier tatsächlich noch die Frage stehen habe, wie geht's denn bei Loppi weiter? Sie hatten gerade selber Expansion angesprochen. Ich habe aber irgendwo, ich glaube auf der Webseite, aufgeschnappt Loppi Lady und Loppi Man. Was ist das denn? Also ich habe schon so eine Ahnung, aber was ist das denn?
Das ist ein kleines Pop-up, was wir in Rheine hatten. Das geht da jetzt einmal zu Ende. Und in Münster haben wir das jetzt auch gerade gestartet. Bei uns gehen ja die Eltern einkaufen. Das heißt, wir haben auch sehr viele Damen und Herren, die bei uns durch den Laden gehen. Und wir wurden super häufig darauf angesprochen, boah, es gibt auch für Damenkleidung, für Herrenkleidung ja, fehlt uns genau dieses Konzept auch. Und haben wir gesagt, boah, wenn die Nachfrage so groß ist, machen wir doch da auch mal so ein kleines Pop-up raus. Hatten jetzt in Rheine ungefähr ein Jahr lang so einen kleinen Bereich, wo wir Damenmode, weil tatsächlich sind es doch primär die Mütter und auch Großmütter, die bei uns durch den Laden gehen. Und in Münster haben wir das jetzt gerade vor ein paar Wochen gestartet, einen Bereich mit ein paar Mietregalen für Damenkleidung und auch ein paar Regale für Herren. Also da kann man auch jetzt toll Secondhand auch eben anfassen, ne? So ein bisschen den Gegenpol zum Online-Shopping anprobieren und auch da einfach diesen Nachhaltigkeitsgedanken nicht nur für die Kinder, sondern eben auch für uns Erwachsene leben.
Aber alles nach dem gleichen Konzept?
Ja.
Also gut.
Genau.
Kratzt ja jetzt schon so ein bisschen am klassischen Secondhand-Laden, ne? Also da gibt es jetzt schon so Überschneidungspunkte, wenn es um Erwachsene geht.
Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel in Rheine gibt es meines Wissens nach gar keinen wirklichen Secondhand-Laden für Damen. Das heißt, da Kinderkleiderbörsen gibt es ja auch in Rheine sehr, sehr viele. Aber Damenkleiderbörsen sind mir jetzt auch nicht bekannt. Die werden auch nicht in Kitas veranstaltet. Das heißt, wenn man da Secondhand shoppen möchte, ist man im Grunde darauf angewiesen, über Vinted, Kleinanzeigen und was es sonst noch so gibt, zu shoppen. Also im Grunde rein digital und mit Versand verbunden. Insofern ist es da schon auch eine kleine Marktlücke.
Prima. Kommen wir zum Schluss zu einem kleinen Rückblick, Ausblick, Fazit. Was mich so ein bisschen interessiert, Sie haben ja jetzt diese Gründungsgeschichte hinter sich. Was hat Sie so ein bisschen, also was haben Sie so zentral gelernt, vielleicht auch über sich selber in diesem Prozess?
Tja, was haben wir gelernt über uns selber? Ich würde sagen, wir waren schon immer sehr neugierige Menschen, aber dass wir uns in so viele unterschiedliche Themen einarbeiten können, wie man das tun muss, wenn man in die Unternehmerwelt einsteigt und ein Unternehmen gründet. Ja, worin ich alles, Experte ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wo ich mir alles irgendwie ein Grundwissen für angeeignet habe, das überrascht mich jetzt im Nachhinein schon. Aber es hat auch einfach unglaublich viel Spaß gemacht und ich glaube, in unserer Schwesternbeziehung sind wir einfach sehr, sehr, sehr viel enger zusammengewachsen noch und haben halt die Möglichkeit, jeden Tag miteinander zu sprechen und uns auszutauschen.
Frau Reckermann, wenn ich so in Ihre Richtung schaue, wenn es um das Thema Entwicklung von Geschäftsmodellen geht, gibt es so ein paar Tipps oder Ratschläge, die Sie mit auf den Weg geben können?
Also ich glaube, eins der größten Ratschläge ist, erstmal an sich selber zu glauben. Also wenn man selber an das Geschäftsmodell glaubt und davon überzeugt ist, dann ist es sehr viel einfacher, es auch anderen zu überzeugen. Businesspläne sind das A und O von Geschäftsmodellen. Das ist zwar immer harte Arbeit und auch viel und viel Auseinandersetzen mit Markt und Wettbewerb und so weiter, aber ich glaube, allein dadurch kann man nochmal viele blinde Flecken, die man vielleicht in seinem ersten Kopf und Aufschreiben von Konzepten nicht direkt sieht, ausräumen und findet auf viele Gegenfragen auch Antworten, die einem so in der Geschäftsmodellentwicklung dann auch entgegenkommen. Es gibt super viele Förderungen. Wir haben ja oder arbeiten da ja auch mit anderen Banken wie KfW oder Ähnliches zusammen, um da auch Gründerkapital zur Verfügung zu stellen. Wo dann eben dieses Hausbankensystem greift. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und am Ende muss man sich einfach mal trauen.
Das wäre jetzt dann so ein bisschen der Abbinder und das Schlusswort an die beiden Gründerinnen hier. Haben Sie noch Tipps oder eine Empfehlung an junge Leute oder auch ältere Leute, die auch noch gründen können, wo Sie sagen so, bleibt dran, macht es.
Also ich glaube, mein Top-1-Tipp, ich habe es eben auch schon gesagt, aber ich bleibe auch dabei, sucht euch jemanden, mit dem ihr euch austauschen könnt, mit dem ihr das zusammen macht. Es muss die richtige Person sein, weil es kann auch nach hinten losgehen, aber zu zweit ist man einfach oder vielleicht auch zu dritt einfach viel stärker als alleine. Also das wäre wirklich so mein größter Tipp, weil man vor so vielen Herausforderungen zwangsläufig steht und das alles nur mit sich selber auszumachen, macht nicht so viel Spaß, wie wenn man es mit jemandem teilen kann.
Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Dann sage ich Danke an die Runde, Esther Reckermann, Elena und Ricarda Weber. Vielen Dank für das nette Gespräch. Mal gucken, wie viele Standorte demnächst noch dazukommen. Wir fangen mal mit Rheine und Münster an und arbeiten uns dann weiter durch NRW. So habe ich das jedenfalls verstanden. Vielen Dank. Dank.
Danke.
Vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Wirtschaft aktuell. Alle Folgen gibt es überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Damit Sie keine Folge verpassen, folgen Sie uns gerne auf diesem Kanal oder aktivieren Sie die Glocke. Wir freuen uns auf Ihr Feedback auf Social Media oder per E-Mail an redaktion@wirtschaft-aktuell.de.